Wir von Jobpro befinden, dass es jetzt an der Zeit ist, dass du dein Leben aktiv gestaltest. Deshalb gehen wir mit dir auf Trüffelsuche und geben dir Impulse, wie du das Beste aus deinem Privat- und Berufsleben machen kannst.
Also, ich freue mich, dass ich heute zusammensitze zum Thema Gewohnheiten mit Dr. Schumann. Ja, also Gewohnheiten ist ja ein Thema, das kennt jeder von uns. Ja, also sei es, man möchte mehr Wasser trinken, man möchte mehr Sport machen, weniger Social Media, vielleicht effizienter arbeiten, dass man schneller nach Hause kommt. Also wirklich ein großes Spektrum. Was ist denn dein Zugang zu Gewohnheiten? Mach doch mal die Welt auf für uns.
Ja, vor allen Dingen, Patricia, du fängst mit den positiven Sachen an von Gewohnheiten und das ist auch definitiv gegeben und so habe ich sie auch kennengelernt. In einem meiner Leben bin ich Sportpsychologe und wenn ich mit Sportlern zusammenarbeite, dann erfahre ich sehr schnell bei jedem einzelnen Sportler, Gewohnheiten ist die absolute Grundlage für die Leistungserbringung. Sportler wissen sehr wohl, nur mit Gewohnheiten, und zwar was den Alltag angeht, was die Trainingseinheiten angeht, dass diese Gewohnheiten sie zur Spitzenleistung bringen. Und das ist etwas, was richtig trainiert wird, nämlich bis hin Bewegungsabläufe zu perfektionieren und sie gewohnheitsmäßig ablaufen zu lassen. Das ist die positive und die eine Seite der Medaille von Gewohnheiten und damit auch gerne mehr Wasser trinken, mehr Sport machen, energiereicher leben, all das sind schöne Beispiele, was mit Gewohnheiten möglich ist. Und dann habe ich, und das ist meine andere Seite und mein Leben als Coach und Begleiter von Menschen festgestellt, hey, Gewohnheiten sind das, was die meisten Menschen in ihren Entwicklungs- und Veränderungsprozessen behindert. Mhm. Also es sind genau die Gewohnheiten, die einen in diesem Hamsterrad halten, teilweise ein Leben lang. Und deswegen ist das so ein spannendes Phänomen, weil es zwei Seiten in einem birgt.
Mhm. Mhm. Ja, du hast ja auch ein tolles Buch dazu geschrieben. Gewohnheiten verstehen, entwickeln, verändern, mit und ohne Corona. Mhm. Was ich ganz spannend finde, wahrscheinlich auch vielleicht die schwierigste Frage zum Einstieg. Wie schafft man es denn, sich eine neue Gewohnheit anzutrainieren?
Ja, sehr spannende Fragestellung, denn das ist das, was Menschen berührt. Auf der einen Seite natürlich die Geheimnisse zu erfahren, wie kann ich eine Gewohnheit entwickeln? Und die zweite spannende Frage, mit der sich viele Menschen beschäftigen, gerne auch traditionell zu Weihnachten, / Neujahr, wie kann ich denn Gewohnheiten verändern, ablegen und das, was ich nicht mehr will in meinem Leben, wegbekommen? Ja. Ja. Du fragst nach Gewohnheit entwickeln und das tust du wahrscheinlich mit Hintergrund, deswegen dazu gezielt die Antwort. Gewohnheiten zu entwickeln ist relativ einfach. Es braucht drei Schritte. Es braucht einen Auslöser, dass du etwas tust. Das ist die Handlung an sich. Und wenn du dann für diese Handlung eine Belohnung bekommst, dann erhöht es die Wahrscheinlichkeit, dass du das nächste Mal beim Reiz, beim Auslöser erneut in die Handlung kommst. Und so entsteht eine sogenannte Gewohnheitsschleife. Und vielleicht kannst du das nachvollziehen. Man sieht seine Joggingschuhe. Man sieht das Wetter draußen, man möchte nochmal laufen gehen, macht es, man kommt wohl mit einem Wohlgefühl wieder und bekommt als Belohnung ein schönes eiskaltes Glas Wasser und dann ist das ein rundum schönes Erlebnis und das weckt die Wahrscheinlichkeit, dass das vielleicht morgen nochmal passiert bei vielleicht so 32 Grad.
Und genau die Alternative, also das Gegenteil, wie gehe ich vor, wenn ich mir ja Gewohnheiten abtrainieren möchte?
Genau, das war unter anderem, du hast es vorgelesen, mit auch ein weiterer Grund, dieses Buch zu schreiben, weil das natürlich etwas ist, was viele Menschen berührt, nämlich Gewohnheiten abzulegen. Dabei ist mir wichtig zu betonen, Gewohnheiten werden von uns beurteilt in, das ist eine schlechte Gewohnheit, die will ich weghaben und das ist eine tolle Gewohnheit. Ah, du trinkst 3 Liter Wasser am Tag, das möchte ich auch. Mhm. Wie kann ich das aufbauen? Und gerade diese Veränderung, und da ist eine einleitende Botschaft, wenn du einmal eine Gewohnheit gelernt hast, dann kannst du sie nie wieder ablegen. Das, was du maximal schaffen kannst, ist sie lebenslang zum Schlafen bringen, also deaktivieren. Aber einmal gelernt, ist es möglich, dass sie jederzeit wiederkommt. Ich sage mal ganz hart und mit negativem, abschreckendem Beispiel ist das Thema Sucht. Auch Sucht ist eine Form von Gewohnheit. Und da das Beispiel selbst trockene Alkoholiker, die nach 28 Jahren keinen Tropfen Alkohol mehr angerührt haben, kommen in einem gewissen Kontext, das ist der Auslösereiz, Und auf einmal ist der Schluck Alkohol da und selbst nach 28 Jahren kann es dann zu diesem Trinken wieder kommen in einer sehr harten Art und Weise.
Wie schafft man es dann in so schwachen Momenten eben vielleicht nicht in alte Muster zu verfallen? Gibt es da Tricks?
Ja, es gibt zwei, drei Tricks, unter anderem, die ich hier verraten kann, will und vor allen Dingen auch gerne tue, weil sie wirklich hochwirksam sind. Das eine ist, dass es auf den Zeitpunkt ankommt. In der Gewohnheitsforschung sagt man, es gibt teachable moments. Das ist ein Moment, bei dem eine Veränderung in deinem Leben stattfindet. Also beispielsweise, du studierst oder du arbeitest in einem Unternehmen und hast dann die Möglichkeit, nach Amerika zu kommen. Sagen wir mal Silicon Valley. Und du wolltest schon immer mal in diesem Zusammenhang deine Ernährung umstellen. Und das ist ein teachable moment. Du ziehst um von Deutschland nach Amerika oder von Bayreuth nach Bamberg. Und das ist eine Veränderung in deinem Leben. Und in diese Veränderung eine andere Veränderung einpacken, das ist ein sogenannter teachable moment. Also wenn man etwas machen will, dann bitte in den Momenten, wo sowieso Veränderung stattfindet. Und deswegen, und das ist auch der Grund, warum viele Vorsätze oft versagen, weil teachable moments sind nicht zwangsläufig am 31.12. und am wenigsten alkoholgeschwängert am 1.1. des folgenden Jahres. Das ist der erste Tipp. Also bitte achtet auf teachable moments. Das Zweite, was du ansprichst, auch gerade vor dem Beispiel, was Alkohol angeht, oder es geht ja auch um das Naschen um 23.30 Uhr, ist, dass du mit sogenannten Wenn-Dann-Plänen arbeitest. Wenn-Dann-Pläne sind etwas, dass du diesen Auslösereiz, den du hast um 23.30 Uhr, nämlich diese leckere Schokolade eisgekühlt im Kühlschrank, dass du diesen Auslösereiz ganz bewusst wahrnimmst, aber die Handlung, nämlich Schokolade zu essen, ersetzt durch beispielsweise noch ein eiskaltes Glas Wasser. Und die Belohnung davon, etwas nochmal aufzunehmen, wäre dann ebenfalls gegeben, sodass du mit einem Wenn-Dann-Plan gut gegen so eine schlechte Angewohnheit in deinem Kopf gegen vorgehen könntest. Das wäre so ein zweites Beispiel mit Wenn-Dann-Plänen.
Okay, also jetzt haben wir uns ein bisschen angehört, wie man ja negative Angewohnheiten oder Gewohneinheiten, wie du es nennst, lassen kann. Jetzt weiß ich von dir, du bist ja ein ziemlicher Sportler. Den ein oder anderen Ironman hast du ja schon hinter dir. Erstmal vorneweg, wie hast du dir das Trainieren antrainiert für diesen Ironman?
Okay. Du sprichst eine Leidenschaft von mir an, die vor ungefähr 5 Jahren angefangen hat. Ich bin Professor für das Themengebiet strategisches Management und ich bin immer auf der Suche nach Beispielen, wie man Theorie erklären kann. Und im strategischen Management gibt es ganz zentrale Elemente, wie beispielsweise eine Vision oder eine Mission haben oder mit Werten zu arbeiten und Leitbilder zu haben. Und mein Ansatz war es, die Reise hin zu einer Langdistanz am Beispiel des strategischen Managements zu absolvieren. Und da war alles mit dabei, was man braucht, nämlich strategische Planung, wie man trainiert, wie man sich vorbereitet auf sowas. Und ich habe nicht eine Langdistanz aus dem Ärmel geschüttelt, sondern ich habe langsam aufgebaut, Jahr für Jahr, sodass ich dann final 2019 meine erste Langdistanz gemacht habe und 2018 noch eine zweite Langdistanz hinterher. Und du sprichst es an, wie trainiert man sich das Trainieren an? Da hilft unter anderem das Wissen um Gewohnheiten und insbesondere das Thema Barrieremanagement. Denn meine Kernerfahrung auch als Coach und Menschenbegleiter ist, dass es oft gar nicht so die attraktiven Ziele sind, die uns faszinieren und die uns so anziehen, sondern es sind vielmehr die fiesen kleinen Barrieren im Alltag, so Sandkörner, innerer Schweinehund, heute zu heiß, heute zu kalt, heute zu regnerisch, keine Lust, fühle mich nicht gut. Und wie gehe ich damit um? Und das ist so ein Schwerpunktthema, was ich rausgearbeitet habe und wovon ich felsenfest überzeugt bin, in jedem Kontext, auf Individualebene oder Jobtrüffel ist ja auch unternehmerisch tätig und unterstützt Unternehmen in der Region, Auch dort, ne, wie kann ich in die Umsetzung kommen? Wie kann ich Strategien implementieren? Und daher, ja, aus meiner Sicht das goldene Rezept, kümmert euch bitte um Barrieremanagement. Und das habe ich insbesondere gemacht. Was sind meine Barrieren? Und dann fragst du ganz konkret, was ist noch eine wichtige Zutat? Und das ist aus meiner Sicht das Konstrukt von Wille, Disziplin und eben die Planung. Das sind aus meiner Sicht so die goldenen drei, die ich hier erwähnen würde.
Absolut. Wahrscheinlich gar nicht mal so schwer oder so einfach, die dann tatsächlich umzusetzen. Ich denke, vor allem, wenn man berufstätig ist, also wir kennen es auch, wir in unserem Team sind eigentlich auch alle recht sportlich und gut unterwegs und in unserem Freundeskreis, glaube ich, es gibt immer mehr Menschen, die ja dieses sportliche Extrem auch suchen, eben mal einen Ironman oder einen Marathon, was auch immer, darauf hinzutrainieren. Mhm. Aber neben dem Beruf, dann hat man vielleicht auch noch ein Sozialleben, ist es ja schon gar nicht mal so einfach, das dann alles unter einem Hut zu bekommen. Wie macht man das?
Ja, du sprichst es an, vielleicht auch aus eigener Erfahrung, nämlich ganz konkret das Thema auch soziales Umfeld. Und das ist natürlich etwas, was irgendwo mitziehen muss. Ich hatte gesagt, Werte sind ganz wichtig auch in Entscheidungsprozessen. Und wenn dein Partner, deine Partnerin, deine Mitarbeiter, deine Führungskräfte, wenn die da nicht mitwirken, wenn die da nicht unterstützen, dann wird es eine ganz schwierige Nummer. Und ich habe das Glück, dass mein soziales Umfeld mich wirklich da unterstützt hat. Allerdings war auch fair gedealt, es wird eine Langdistanz und nicht zwei. Und das ist nicht einmalig, sondern es ist mehrmalig. Aber unabhängig davon, das ist etwas, was du sagst, was wirklich auch mit zentral ist. Es braucht gemeinsame Werte in diesem Prozess, gemeinsame Projekte. Mhm. Und wenn du dann einen Partner, eine Partnerin hast, die vielleicht auch mitjoggt und die eine oder andere Bewegungseinheit mitmacht, dann ist das definitiv hilfreich. Und ansonsten ist wirklich die Zauberbotschaft das Thema Organisation und Planung. Und es geht mit einem gewissen kreativen Ansatz alles und es geht immer. Mhm. Ob es morgens um 6 Uhr ist und ich stehe eine Stunde früher auf und bringe die Brötchen mit, oder aber ich mache, wenn ich meine Geschäftsreise habe, da mehr meine Lauf- und Radeinheiten, indem ich das Rad und die Laufsachen mitnehme. Also es ist alles eine Frage der Organisation.
Ja. Hattest du dann für dich einen ganz spezifischen Trainingsplan auch erstellt? Ja. Also jeden Tag dann eigentlich durchgeplant?
Genau, ja. Also sage ich aber auch transparent, ich habe mir einen Trainer gegönnt für diesen Prozess. Also jemand, der selber auch eine Trainerlizenz hat und auch Triathlon- und Langdistanzerfahrung gehabt hat, also dass er weiß, wovon er spricht. Mhm. Und das waren Trainingspläne, aber auch da ganz transparent. Die haben mich auch teilweise aggressiv gemacht, weil ich manchmal das Volumen nicht geschafft habe. Mhm. Und das ist allerdings auch ein Thema der Kommunikation. Eine Rückmeldung geben, du, ich war heute beruflich sehr belastet, ich konnte die Einheit nicht machen. Und dann wird flexibel neu geplant. Also das ist auch wieder ein Thema der Kommunikation. Mhm.
Hast du im Vorfeld dir vor Augen geführt, um dich selber zu motivieren, wie es sich denn anfühlt, dann durch die Ziellinie oder mit welchen Emotionen hast du dich motiviert, das durchzuhalten, dieses intensive Training?
Ja, auch Patricia, das ist eine echt interessante Frage mit einer aus meiner Sicht sehr interessanten Erkenntnis. Als Sportpsychologe arbeite ich mit Zielvisualisierung. Also ich wende natürlich viel an, was ich mit meinen Athleten auch mache und was ich ihnen anbiete. Und eine Zielvisualisierung, Visionsarbeit, ne, und siehst du die Goldmedaille und wie sie dir umgehängt wird und spürst du den Zieleinlauf. Also auf verschiedenen Sinnen wirklich dieses Ziel auch zu verankern, ist anfänglich eine ganz wichtige Sache. Was allerdings neurowissenschaftlich hochspannend ist, also was passiert da eigentlich im Kopf, ist, dass wenn du ausschließlich nur sitzt und an das Ziel denkst, es zu einem Dopaminausstoß kommt. Mhm. Und wenn du dann zu Hause diese Zielvisualisierung machst, dann kommst du in einem guten Zustand. Ich habe in Vorbereitung auf dieses Interview mit dir natürlich auch nochmal alte Videosequenzen angeguckt und das elektrisiert mich nochmal. Allerdings ist das Fatale dabei, das Gehirn hat den Dopaminausstoß und dann kann es passieren, dass du deswegen nicht mehr trainierst, weil du hast ja deinen Dopaminausstoß gehabt. Also das Gehirn überlistet dich in diesem Zusammenhang. Und den Trick, den ich da empfehlen kann, ist, dass du während einer Bewegungseinheit, also du joggst, du fährst Rad, du schwimmst, dass du in den Bewegungseinheiten deine Zielvisualisierung vornimmst. Und wenn du das machst, dann wird die Bewegungseinheit mit Dopamin konditioniert praktisch. Mhm. Und das ist ein Trick, der sehr gut funktioniert, weil natürlich die Bewegungseinheiten, auch wenn sie teilweise wehtun, dann sich auch gut wieder anfühlen können. Und das ist etwas, sind wir beim Thema Gewohnheiten, es gibt einen Reiz, es gibt eine Handlung und die Belohnung ist das Dopamin und damit hast du das Joggen, das Schwimmen, das Radfahren positiv konnotiert.
Mhm. Spannend, richtig cool. Was war denn bei den Disziplinen deine härteste Disziplin, wo du dich emotional eben stark pushen musstest? Welche Disziplin war es und wie bist du damit umgegangen?
Ja, also ich liebe Schwimmen, um mit dem Positiven anzufangen. Und ich bin ein Läufer, der das gerne macht. Ich hasse Radfahren. Und bei einer Langdistanz ist es schon hart. Ne? 180 Kilometer ist eine Ansage. Ja. Ich persönlich bin da zwischen 5 und 5,5 Stunden auf dem Rad. Und das ist auch undankenswerterweise ungleich verteilt. Ich schwimme eine Stunde und dann die 5, 5,5 Stunden auf dem Rad. Das ist ungerecht, finde ich. Es ist aber, wie es ist. Aber du fragst nach der härtesten Disziplin. Der Triathlon wird im Laufen entschieden. Und zwar, ob du es geschafft hast, deine Kraft so eingeteilt zu haben, dass du durch diesen Marathon durchkommst. Und bei meiner ersten Langdistanz bin ich mit so leichten Beinen auf die Laufstrecke. Ich bin 5 Kilometer locker gelaufen, 10 Kilometer locker gelaufen. Ich bin auf die Laufstrecke gekommen, es war sofort eine Kamera bei mir und ich habe gedacht, ich bin echt der Newcomer des Jahres. aber ich war schlichtweg neben der führenden Frau. Ja? Also es ging nicht um mich, sondern es ging um die Frau. Und bei Kilometer 15 kam der Hammer, von dem auch Marathonläufer berichten, dass er irgendwann kommt. Allerdings erst bei Kilometer 30, 35, bei mir kam er bei Kilometer 15 und leider ist er geblieben bis Kilometer 38. Also das war echt unangenehm und das war die härteste Disziplin.
Okay, Wahnsinn. Was würdest du sagen, ist so die größte Herausforderung in der Vorbereitung auf so einen Triathlon?
Ja, ich habe zu meinen Spitzenzeiten schon meine 20 Stunden Sport dann in der Woche gehabt. Und wenn du das runterbrichst, dann machst du schon Schlüsseleinheiten, Fahrrad von 4, 5, 6 Stunden. Allerdings musst du auf das Volumen kommen. Und ich bin eben auch selbstständig. Und das bedeutet keine Auszeit, kein Urlaub, kein Kranksein, sondern du bettest diese 20 Stunden in deine 40, 50, 60 Stunden Woche mit ein. Mhm. Und das geht nur mit Planung und das geht ausschließlich auch im Sommer, wenn die Abende lange sind und du wirklich auf die 9 bis 10 Uhr wie heute, da ist noch locker 1,5 Stunden was drin, dass du das in diese Abende reinlegst. Also dann sind wir wieder bei den Kernthemen von Planung und Organisation.
Mhm. Okay. Das heißt, wenn jetzt jemand, der jetzt berufstätig ist, sagt, okay, er möchte da ein bisschen, ja, oder möchte mal so ein Triathlon machen oder einen Marathon, wie auch immer, was würdest du ihm raten, damit er morgen anfangen kann und die beste Wahrscheinlichkeit hat, dass er durchhält, dass er an sein Ziel kommt?
Also erstmal ein Riesenglückwunsch für jeden, der sich entscheidet, da so eine sportliche Herausforderung zu suchen. Und ich bewundere jeden, der da 5 Kilometer macht, 10 Kilometer macht. Deswegen geht es gar nicht um die ganz großen Nummern. Also Glückwunsch an alle, die da anfangen, sich zu bewegen. Top. Das Zweite ist, dass es auch nicht zwangsläufig 20 Stunden sein müssen, wie bei mir oder jetzt runtergebrochen auf dem Marathon, dass es nicht immer die großen Volumina sind. Das ist auch oft das, was viele Leute abschreckt. Zu sagen, oh Gott, was muss ich da so viel trainieren? Es geht um intelligentes Trainieren und es geht vor allen Dingen um intelligente Pausen. Und wer dieses Wechselspiel von Anspannung und Entspannung hat und dieses Wechselspiel beherrscht von einer sehr konzentrierten Einheit machen versus auch mal einen Tag aussetzen, weil man sich nicht gut fühlt, Wer das beherrscht, der hat die Kunst entdeckt und der kann sich jede Distanz zutrauen. Und an diesem Prinzip von An- und Entspannung würde ich mitarbeiten und vor allen Dingen an dem Zutrauen und an der Konzentration, dass wirklich das, was relevant ist, auch wirklich dann konzentriert gemacht wird. Das ist übrigens auch eine wichtige mentale Übung für jeden Manager, für jeden Mitarbeiter, für jeden, der sehr fokussiert auf den Punkt arbeiten will. Wir brauchen nicht zwangsläufig die 5-Tages-Woche und die 40 Stunden.
Spannend, ja. Um jetzt mal auf den Arbeitgeber sprechen zu können oder zu kommen, kann der seine Mitarbeitenden eventuell unterstützen beim Training?
Ich bin auch in Unternehmen unterwegs, die sich mit dem Thema Gesundheit beschäftigen. Das fängt an von klassischen betrieblichen Gesundheitsförderungsmaßnahmen bis hin zu dem gesamten Konzept betriebliches Gesundheitsmanagement. Und da ist auch immer eine anfängliche Botschaft. Bitte, es geht nicht um... Also ich bin sportlich und ich laufe und zwar gerne Marathon und jetzt müssen alle Mitarbeiter auch einen Marathon machen. Hey, unterstützt liebe Führungskräfte dort, wo eine Entwicklung ist. Und wenn die Entwicklung lautet, meine Mitarbeiter schaffen es, dass sie auf den Fahrstuhl verzichten und die Treppe nehmen, dann ist schon einiges verstanden. Und das ist etwas, was ja auch das Ursprungsthema von uns beiden heute ist, Gewohnheiten, etwas, was auch meine Sicht der Dinge sehr stark verändert hat. Ich habe versucht, früher immer in den Köpfen anzugreifen und versucht, die Einstellung zu verändern. Mhm. Gewohnheiten arbeiten andersrum. Und das ist so der Tipp und die Antwort auf deine Frage. Nämlich, wenn wir es schaffen, kleine Schritte zu gehen, dann werden diese kleinen Schritte und die Erfahrung dazu das Denken verändern. Und dann sind wir bei Fahrstuhl versus Treppe. Und wenn ich es schaffe, dass ich verstanden habe, dass diese Treppe mir ein paar Kalorien bringt und dass meine Knochen sich dadurch ernähren können und meine Muskulatur aktiviert wird, dann habe ich was verstanden. Und dann kann ich danach den nächsten kleinen Schritt machen. Aber wenn wir sagen, wir machen jetzt BGF oder BGM, die Kürzel für betriebliches Gesundheitsmanagement und Förderungsmaßnahmen, und ich fange hier an mit, und jetzt machen wir einen Lauftreff, ich verliere einfach Menschen. Und das wäre meine Empfehlung, eben diesen Weg nicht zu gehen.
Okay. Also ich glaube, um sich eine Gewohnheit anzueignen, du hast es ja vorhin schon gesagt, es braucht Willensstärke. Viele Menschen müssen sich auch erstmal Willensstärke antrainieren.
Ja.
Hast du da einen Tipp? Also ich habe beispielsweise mal gehört, man könnte da schon ganz leicht anfangen, einfach sich mal morgens 5 Minuten an den Tisch setzen, einfach so eine routinemäßige Handlung einführen in seinen Alltag und dadurch schon ein bisschen diese Willensstärke sich anzutrainieren.
Hey, ja Patricia, da fragst du mich nach Tipps. Du erwähnst aber auch gleichzeitig das Geheimnis, weil du von Routinen sprichst. Und das ist das, was einhergeht. Eine sehr bekannte Ikone ist ja Steve Jobs. Und er war berühmt für seinen schwarzen Rollkragenpullover. Mhm. Und warum trug er den? Weißt du den Grund? Kennst du die Geschichte da von Steve Jobs mit seinem schwarzen Rolli?
Nee.
Er hat gesagt, er trägt nur noch schwarz und insbesondere schwarze Rollkragenpullover, weil er sich morgens vor dem Kleiderschrank nicht mehr entscheiden will. Jede Entscheidung kostet Energie und Willenskraft ist wie eine Batterie. Und jedes Mal, wenn ich kognitiv, also gedanklich über etwas nachdenke, etwas entscheide, dann wird etwas aus dieser Batterie rausgenommen, die wird leerer. Mhm. Und dann habe ich in den entscheidenden Momenten, wo es wirklich um harte Verhandlung geht oder um richtige Entscheidung oder aber eben um 23 Uhr das Stück Schokolade, und dann ist meine Willensbatterie leer. Und dann habe ich ein Problem. Und deswegen ist aus meiner Sicht dein Ansatz perfekt, nämlich viele Sachen schlichtweg zu ritualisieren. Ich denke nicht mehr drüber nach, was ich morgens anziehe. Ich denke nicht mehr drüber nach, was mein Frühstück ist. Ich denke nicht mehr drüber nach, was ich mir zum Mittagessen hole. Und all diese Ritualisierungen und Routinen, die sich da entwickeln, helfen mir, meine Willenskraft zu aufzubauen, zu schonen für die wirklich entscheidenden Dinge. Und wenn es draußen regnet, in dem Augenblick zu sagen, okay, dann gibt es kein schlechtes Wetter, sondern einfach nur keine passende Kleidung.
Ja, ist sehr gut. Was denkst du denn zum Thema Routinen am Arbeitsplatz? Hast du da Tipps? Weil es gibt ja schon sehr viele schlechte Angewohnheiten am Arbeitsplatz, die Zeitfresser sind. Also sag mal, vor allem in der jungen Generation, wo viele dann immer aufs Handy schauen, Social Media checken oder auf WhatsApp Nachrichten beantworten, wo man dann sofort wieder aus dem Fluss ist. Ja, sei es beim Arbeiten, natürlich auch beim Studieren, beim Lernen.
Mhm. Ja.
Gewohnheiten, die eigentlich sehr negativ sind. Wie geht man damit um und wird sie los?
Ja, da wiederhole ich erstmal eingehend, was du aus dem Nähkästchen selber geplaudert hast, ne, und deine Erfahrungen im Silicon Valley. Es gibt klassische technische Unterstützung, also ne, das Beispiel von den Sensoren, die dich daran erinnern, durch eine Berührung oder durch einen Ton dich wieder gerade hinzusetzen, oder leuchtende Getränkeflaschen, die mich daran erinnern, wieder zu trinken. Oder PC-Programme, die schlichtweg mein soziales Medienverhalten irgendwie auch unterbinden, weil ein gewisses Quantum entsprechend überschritten ist. Das sind alles Möglichkeiten. Sicherlich auch Möglichkeiten, einen Kontext einfach und einen Reiz wegzulassen. Also ich sage jetzt mal hart, wenn das Smartphone nicht da ist, dann habe ich Probleme dran zu gehen. Und deswegen fangen Unternehmen an, stellen den Kopierer und den Drucker in den Gang, und dann muss ich vor meinem Schreibtisch aufstehen, anstatt mich rüber zu beugen, um den Drucker und das Papier rauszunehmen. Und in der Gesundheitspsychologie sagen wir dazu, das ist die Verhältnisprävention. Das heißt, wir verändern die Verhältnisse, und über diese Verhältnisänderung passiert eine Verhaltensänderung. Und das wäre so meine Empfehlung zu sagen, Brainstorming dazu, was wir nicht mehr wollen, überlegen, wie wir mit diesen Themen umgehen, und eine Möglichkeit wären, die Verhältnisse zu verändern und eben das Smartphone ganz bewusst oben im Zimmer zu lassen oder an einem zentralen Sammelort, und dann habe ich das Thema Social Media Nutzung zumindest erstmal eingedämmt. Mhm. Kommt allerdings auf Suchtverhalten an.
Mhm. Ja, das stimmt. Nochmal zurück zum Thema Triathlon. Was war denn für dich der beste Moment während des Triathlons? So, wo du jetzt zurückdenkst und das ist so der erste Moment, der dir kommt.
Also vielen Dank erstmal für deine Fragen. Sie bringen mich in einen guten Zustand, weil natürlich Erinnerungen hochkommen. Mir fallen zwei Szenen ein. Das eine ist ganz klar der Zieleinlauf in Frankfurt auf dem Römer. Das ist hochemotional, da entsprechend das geschafft zu haben. Und was mir immer persönlich wichtig war, ist, dass ich es gesund schaffe. Also mein Horrorbild war, ich krabbel über diesen roten Teppich und ich habe die Kontrolle verloren und die Orientierung und ich breche auf der Ziellinie zusammen, muss ein Sauerstoffzelt. Also locker über diese Ziellinie zu kommen und das bewusst zu erleben, war schon für mich sehr, sehr wichtig, und das habe ich geschafft. Das ist hochemotional. Und das andere, da kommen mir Bilder schon beim Schwimmen hoch, weil ich sehr gerne schwimme und ich habe immer Glück gehabt. Ich habe blaues Himmel, Kaiserwetter, Sonne, und du schwimmst in diesem See, das ist fantastisch. Das ist ein Erlebnis pur, und da kann ich nur entsprechend sagen, hey, macht einen Triathlon alleine wegen Schwimmen oder macht Staffel.
Sehr gut, ich guck mal nach den nächsten Terminen.
Ja, bitte. Ja, das ist übrigens auch schön, ne? Es gibt Staffelerlebnisse. Der eine schwimmt, der andere läuft und der andere fährt Rad. Und das ist auch ein sehr, sehr schöner Einstieg. Und nochmal, bitte, es gibt so viele Distanzen. Ironman ist eine Marke wie Adidas und Nike. Und es gibt ganz, ganz viele Triathlons. Und es gibt hervorragende und wunderschöne, auch in Franken und in Bayern, wunderschöne Triathlons, die mit einer Sprintdistanz anfangen. Also wirklich kleine Distanzen, bei dem man sagt, ich schwimme 400 Meter, ich fahre 20 Kilometer mit dem Rad und ich laufe dann nochmal 4 oder 5 Kilometer hinten drauf. Und das ist eine tolle Erfahrung.
Sehr cool, super. Hast du ansonsten noch irgendwas mitzuteilen, was du sagst, okay, das muss unbedingt raus noch zum Thema Gewohneinheiten, abgesehen natürlich davon, dass die Leute einfach dein Buch sich bestellen sollen und lesen sollen und dann anfangen gleich oder gleich anfangen können, das umzusetzen?
Ja, was ein Zufall, ja, was ein Zufall. Ja, und zwar ist mir die Botschaft wichtig, Patricia, im Moment ist die Corona-Krise für mich ein einzigartiger teachable Moment. Und wir sind gerade in einer riesigen Veränderung drin. Und mein großer Wunsch ist, dass wir anfangen, über Gewohnheiten zu diskutieren und über Gewohnheiten, die wir nicht mehr wollen. Und zwar auf ganz großer Ebene. Gewohnheiten hast du, haben ich, aber Gewohnheiten sind auch in Unternehmen und Gewohnheiten sind in Gesellschaften verankert. Da nennt man es Landes- und Volkskultur. Und wir sollten diese Zeit anfangen zu nutzen, über die Themen zu diskutieren, die wir nicht mehr wollen nach der Krise. Und Themen angehen jetzt, Teachable Moments jetzt, die sich lohnen anzugehen. Und ich habe in diesem Buch hier mal 10 Thesen und 10 Fragen aufgebaut, wo ich sage, an die müssen wir ran. Und ich rede wirklich auch von großen Themen. Das geht vom Klimawandel los über das Thema Gesundheit. Und wo ich einfach sage, es kann doch nicht sein, dass wir so oft uns Gesundheit wünschen und so wenig für das eigene Thema Gesundheit machen. Ja. Und an diese Themen sollten wir ran. Und deswegen ist so meine zentrale Botschaft, lasst uns anfangen zu diskutieren und vor allen Dingen über diese Diskussion ins Tun zu kommen. Was wollen wir und was wollen wir vor allen Dingen nicht mehr?
Sehr cool. Super spannendes Gespräch. Also wenn das Buch nur halb so inspirierend ist, wie du als Persönlichkeit auch rüberkommst und motivierend, dann sollte es auf jeden Fall jeder mal sich angucken. Ich habe auf jeden Fall echt einiges mitgenommen, dass die Arbeit an Gewohnheiten oder Gewohneinheiten ja zu einer Verbesserung der Lebensqualität einfach führt. Und umgesetzt natürlich auf die Unternehmen ist es auch Arbeitskultur, Erfolg langfristig auch. Also ja, definitiv eine Sache, an die man einfach mal ran muss und sich mal hinsetzen muss und überlegen muss, okay, wo kann ich aktiv gestalten? Ich will nicht nur mal alles an mir vorbeiziehen lassen. Mhm. Super inspirierend. Danke für deine Zeit auf jeden Fall.
Patricia, danke für sehr, sehr spannende Fragen, die du rausgearbeitet hast. Bin sehr gespannt, was ihr daraus zaubert bei Jobtrüffel. Aber ihr seid ja auch fürs Zaubern bekannt.
Genau, falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr natürlich sehr gerne Dr. Schumann auch eine Mail schreiben. Ansonsten einfach bei uns in den Kommentaren bei YouTube oder schickt uns auf Instagram eine Nachricht. Wir connecten euch auch sehr gerne. Und ansonsten viel Erfolg euch bei dem Umsetzen von euren neuen Gewohnheiten.
Ich hoffe, du konntest aus dieser Folge einige Impulse für dein Berufs- und Privatleben mitnehmen. Jetzt liegt es an dir, diese umzusetzen. Wir freuen uns über Feedback, Ideen und Vorschläge für neue GesprächspartnerInnen. Falls du einen Job suchst, schau einfach mal bei jobtrüffel.de vorbei und bring deine Bedürfnisse in die Jobsuche mit ein.